Neue Folge im Produktwerker-Podcast. Über Produktvisionen haben wir hier an der einen oder anderen Stelle sicherlich schon gesprochen und vor allem den Fokus darauf gehabt, wie man eine Produktvision erstellen kann. Heute soll es insbesondere darum gehen, wie man eine Produktvision so gut im Team verankern kann, dass sie unserer Produktentwicklung auch wirklich eine hilfreiche Richtung bzw. Ausrichtung bringt. Dominik und Oliver besprechen genau diese Fragestellung und ich hoffe, dass ihr einige Impulse aus dem Gespräch mitnehmen könnt. Viel Spaß dabei.
Das Thema der heutigen Episode ist Produktvision. Und ja, wir haben dazu schon mal eine Folge aufgenommen, ist aber schon relativ lange her. Und heute soll es explizit darum gehen, wie ich es schaffen kann, Produktvision im Team wirklich zu verankern. Und natürlich bin ich wie immer nicht alleine hier, sondern ich habe den Dominik an meiner Seite. Hallo Dominik.
Hallo Oliver.
Die letzte Folge über Produktvision ist meiner Erinnerung nach schon relativ lange her hier in dem Podcast. Und da ich ja auch weiß, dass wir immer wieder neue Hörerinnen und Hörer dazu gewinnen, lass uns doch mal ganz allgemein starten. Vielleicht auch ganz kurz dann nur, um alle abzuholen, auf den gleichen Wissensstand zu bringen. Was denn so deine Definition von Produktvision? Was ist das eigentlich?
Das ist schon eine spannende Frage, wenn wir damit anfangen, weil als Produktvision wird sehr unterschiedlich, je nach Gruppe, etwas anderes verstanden. Für die einen ist es ein Spruch, für die anderen ein ausgefülltes Canvas, für die anderen irgendetwas Visuelles. Für mich ist es in erster Linie das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten über das Was, Warum und Wie und so weiter. Bedeutet, wir haben mentales Modell, kurz erklärt, wir haben in unserem Kopf immer eine Vorstellung, wie etwas zu funktionieren hat. Und wenn ich jetzt sage, stellt euch vor, ihr habt heute Abend ihr geht essen und es wird hervorragend sein, wirklich lecker, dann wird jeder von euch etwas anderes im Kopf haben, ein anderes mentales Modell. Und eine Produktvision als geteiltes mentales Modell bedeutet, dass wir als Produktteam, also SoftwareentwicklerInnen, DesignerInnen, auch wir in der Rolle als Product OwnerInnen, wir haben eine gemeinsame Vorstellung davon, was bauen wir hier eigentlich, warum bauen wir das eigentlich und vielleicht auch sogar, wie bauen wir das?
Ich würde sogar noch einen Schritt hier drüber hinausgehen, ne? Auch wenn du das implizit erwähnt hast, nämlich vielleicht auch den Punkt, für wen bauen wir denn überhaupt irgendwas und welches Problem soll es denn tatsächlich auch lösen? Weil ich glaube, ohne eine klare Vorstellung davon, für welche Zielgruppe wir denn etwas Besseres bauen wollen, damit ein existierendes Problem, was vielleicht auch aktuell anders gelöst wird als mit unserem Produkt, wollen wir denn eine elegantere, schönere, bessere, vielleicht wirtschaftlich tragbarere Lösung bauen, wird es halt auch schwierig.
Für mich gehört das tatsächlich in erster Linie zum Warum, weil wir, und das ist meine intrinsische Motivation als Product Owner, ich möchte halt ein gutes Produkt machen, das Menschen in irgendeiner Art und Weise hilft. Das können jetzt Mitarbeitende im eigenen Unternehmen sein, das können aber auch KundInnen sein, die da draußen irgendwie ein Problem im Alltag haben. Und ich finde, wenn man das Warum klar hat, gerade dann in dem Moment, wo ich auch weiß, für wen löse ich welches Problem oder für wen mache ich die Welt in welcher Art und Weise ein kleines bisschen besser, kann ich viel besser auch als Mensch, der das Produkt bauen soll, damit mich verbinden. Also ich kann eine Beziehung zu aufbauen. Und ich glaube, das ist notwendig, damit wir als gesamtes Team, die wir jetzt als Gruppe verstehen, okay, für diese Menschen machen wir in folgender Art und Weise das Leben so und so besser, dann haben wir eine Möglichkeit, auch im Laufe einer Produktentwicklung immer wieder Entscheidungen besser zu treffen, weil die Vision als Orientierungspunkt sozusagen dient, ja, als Nordstern, das wird gerne so bezeichnet, und uns Richtung gibt, weil wir wissen, wir wollen, keine Ahnung, den besten Handwerker zur Erfüllung von Träumen vermitteln, dann suchen wir eben nicht die nächste Apotheke um die Ecke. Aber wir sind dann keine Apotheken-App, beispielsweise.
Ja, das mit dem Orientierungspunkt wird ja sehr häufig so verargumentiert. Ne? Also da gibt es irgendwo irgendwas, was wir Produktvision nennen. Also kommen sicherlich auch nochmal drauf, wie man das am besten tatsächlich als gemeinsames mentales Modell irgendwie verankern kann. Aber es gibt irgendwas, was irgendwo am Horizont in der Zukunft oder so aufschimmert, woran sich alle orientieren können und so, dass wir zumindest in die gleiche Richtung gucken und vielleicht auch anfangen, in die gleiche Richtung zu rennen.
Das bedeutet am Ende auch, dass wir weniger Konflikte haben untereinander, weil wir auch das gleiche Bild eines Ziels im Kopf haben. Wenn wir mit 5 Leuten versuchen, eine perfekte Sommerfeier zu organisieren und die 5 Leute reden nicht miteinander, wird jeder irgendwie so eine eigene Vorstellung versuchen zu verwirklichen. Und für den einen ist es dann eher gemütliches Grillen, für die anderen ganz viel Aktivitäten, für wen wieder ganz anderes, einfach nur ohne was zu essen, vielleicht in der Sonne liegen und faulenzen. Aber wir brauchen halt diese Kommunikation rund um eine Produktvision, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erkennen, miteinander auch synchronisieren und dadurch, wenn wir dann Entscheidungen treffen, weniger Konflikte haben, zumindest bezogen auf das Ziel. Wir werden immer noch Konflikte haben. Wie erreichen wir das Ziel am besten? Aber auch diese Konflikte sind dann halt ausgerichtet an dem Ziel, warum kommen wir hier eigentlich zusammen? Warum investieren wir hier eigentlich unsere Lebenszeit? Was ja ein unglaublicher Motivationsfaktor sein kann, wenn wir wissen, wofür arbeiten wir eigentlich? Also warum investiere ich Lebenszeit in die Entwicklung dieses Produktes?
Also ich würde das gerne unterstreichen und auch vielleicht nochmal in dem, wie du es gerade erzählt hast, erweitern. Also ich glaube, dass es nicht nur sinnvoll und hilfreich auch für das Team ist, für das Produktentwicklungsteam, was dieses Produkt baut, sondern natürlich auch für alle anderen, die drumherum um das Produkt sind und die vielleicht mit uns zusammenarbeiten, also interne Stakeholder oder Führungskräfte, dass wenn wir auch mit denen eine gemeinsam abgestimmte Produktvision in irgendeiner Art und Weise entwickeln können oder die ein gleiches Verständnis dafür haben, auch viele Diskussionen einfacher werden können. Also ne, das geht sehr wahrscheinlich über das reine Produktentwicklungsteam tatsächlich hinaus. Was ich auch häufig sehe, dass das in Unternehmen durchaus anders gehandhabt wird. Aber da können wir ja gleich auch in den nächsten Schritten nochmal drauf eingehen und expliziter drüber reden. Ne? Also ist vielleicht jetzt direkt ein guter Punkt, nach der kurzen Einleitung drüber nachzudenken, was sind denn typische Herausforderungen, die uns so bezogen auf Produktvision und auch dann aber der Akzeptanz und des Verankerns dieser Produktvision in halt unserem Produktentwicklungsteam begegnen?
Also ich könnte jetzt eine ganze Latte an Beispielen für schlechte Produktvisionen nennen. Ich mache es jetzt nicht zu ausführlich, aber Klassiker sind sowas wie, wir wollen Marktführer sein. Oder wir sind die erfolgreichste App oder wir sind der beste Webshop für oder irgendetwas. Das sind in der Regel schlechte Visionen beziehungsweise auch schlechte Vision Statements, weil nicht unbedingt der Nutzen für die Menschen da draußen sichtbar wird. Das ist meistens so eine eigene Zukunftsvorstellung. Wir müssen uns von der Vorstellung trennen, dass die Vision ein Spruch ist. Die Vision ist das geteilte mentale Modell aller an der Produktentwicklung Beteiligten. Das Vision Statement, ein Teil davon, ist nichts anderes als ein Erinnerungsanker, den ich immer und immer und immer wieder benutzen kann, um uns alle daran zu erinnern, warum sind wir eigentlich hier. Und wenn ich diesen Visionsanker zu abstrakt oder zu allgemein formuliere, dann ist er zu generisch und kann zu schnell ausgetauscht werden, gerade bei so etwas wie, wir sind die modernste Lösung für oder ähnliches.
Ist ein ganz guter Link dann auch zu sowas wie User Stories. Ne? Also ich habe mit Tim ja vor einigen Folgen auch nochmal über die Arbeit von oder mit User Stories gesprochen. Und auch das, was wir da aufschreiben, ist für mich nur die Erinnerung an dieses gemeinsame Gespräch oder das Entwickeln des gemeinsamen Verständnisses darüber, was man da bauen möchte. Das heißt, an sich ist die Kommunikation und der Austausch darüber und das Entwickeln, so wie du es jetzt nimmst, des gemeinsamen mentalen Modells viel wichtiger, als dass da hinterher irgendwie 2 Sätze als Vision Statement stehen.
Ich finde den Spruch trotzdem total wichtig. Das werden wir auch gleich bei dem Verankern einer Produktvision nochmal merken. Aber es geht halt nicht um diesen Spruch. Der ist am Ende ein Mittel, um uns nochmal zu synchronisieren, immer wieder auf das Gleiche auszurichten. Also sozusagen wie eine Art Kompass, der uns immer wieder so ein bisschen anpasst, dass wir in die richtige Richtung laufen.
Ja, und ich möchte bei dem Spruch noch eine persönliche Erfahrung teilen, so wie ich da häufig drauf gucke. Ich sehe halt ganz viele Produktentwicklungsteams, die dort eher einen Marketing-Slogan haben als das, was ich als ein gut formuliertes Vision-Statement irgendwie ansehen möchte. Also das ist viel zu sehr, finde ich, nach extern gerichtet ist, als das ist wirklich das Team selber und das, was du gesagt hast, ja, wofür arbeiten wir eigentlich und welche Probleme wollen wir denn lösen und was motiviert mich umfasst, sondern viel zu sehr eigentlich eher schon fast aus der Marketingabteilung kommt, um in Werbekommunikation benutzt zu werden. Wäre für mich aber keine Produktvision oder kein sinnvolles Vision Statement.
Ich meine, die Sachen können ja für bestimmte Aktivitäten auch helfen, aber eben fürs Marketing, aber nicht unbedingt, damit wir intern auch verstanden haben, wofür machen wir das. Und wenn ich dann aber eine Vision habe, gerade so ein Statement oder ähnliches, das zu sehr auf Marketing ausgedacht ist oder vielleicht zu viel auch Lehrinhalt hat, ne, wir wollen die Welt digitalisieren oder ähnliches, wo du nicht weißt, wen, was, wie, wo, welche Probleme von welchen Menschen, dann hast du halt eine Vision, die am Ende nur auf Folien existiert. Oder wie ich auch gerne sage, das ist dann schnell Schrankware. Du machst halt schöne Slides, du machst schöne Produkte, vielleicht auch Flipcharts, Fotos, was auch immer. Aber du machst danach nichts mehr damit, weil es mit den Menschen auch selbst nichts macht. Du packst es halt in eine Schublade und das ist irgendwie okay. Dann ist das gegessen. Und ich glaube, das können wir vermeiden.
Aber das ist ja in vielen Bereichen unserer Produktmanagement-Praxis ja auch so. Ich sehe ja ganz viele, immer noch ganz viele schöne Aufsteller von Personas, von Produkten in irgendwelchen Gängen von Unternehmen stehen, wo ich auch so den Eindruck habe, die sind halt auch viel mehr fürs Marketing, um jetzt beim Marketing zu bleiben, als dass sie uns wirklich in der Produktentwicklung helfen und auch so gestaltet sind, dass sie da sinnvoll wirklich entscheidungsunterstützend sein könnten.
An der Stelle sei mir ein sozialwissenschaftlicher Einschub gestattet. Es gibt, ja. es gibt bei Organisationen die sogenannte Schauseite. Also was kommunizieren wir nach außen, wie wir sind? Und gerade in Zeiten, wo wir auch gerne mal Menschen haben, die bei uns zu Besuch sind für eine Community-Veranstaltung, ne, so ein Scrum-Tisch beispielsweise oder ähnliches. Und da stehen dann diese Pappaufsteller oder es gibt BewerberInnen, die vorbeikommen. Das ist natürlich schon auch eine Art von, so wollen wir eigentlich sein. Auf der anderen Seite wird etwas, das wir ständig sehen, das aber mit keiner emotionalen Verbindung oder mit keiner realen Alltagsverwendung assoziiert werden, halt hinter nur noch einen dekorativen Charakter. Und es ist totaler Quatsch, viel Arbeit in Personaentwicklung zu machen, damit sie hinter dekorativ in der Gegend rumstehen. Ich muss sie halt genauso wie eine Vision kommunizieren und verstehen. Und dieses Verstehen funktioniert nur, wenn ich immer wieder irgendwelche Rituale habe, irgendwelche Kommunikationszyklen habe, die dafür sorgen, dass ich darüber kommuniziere. Darüber kommunizieren heißt auch zum Beispiel eine Vision oder Personas als Grundlage für Entscheidungen treffen. Nutzen und so weiter.
Ja, also die nutzen, um in bestimmten Kontexten, können wir gleich auch noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, weil das hat ja auch viel mit dem, wie verankere ich jetzt die Vision, sodass sie eine Relevanz für uns hat, zu tun. Aber ich glaube auch häufig kommunizieren. Ne? Also einer der Herausforderungen, die ich ganz oft sehe, ist halt, sie wird viel zu wenig. Und genau wie du gerade gesagt hast, vielleicht auch in den völlig falschen Kontexten oder Meetings kommuniziert oder halt auch gerade nicht kommuniziert. Was ist denn noch für Herausforderungen?
Naja, also ganz kurz noch zu dem Punkt, ne? Weil ich glaube, wenn wir nicht drüber kommunizieren, dann kannst du halt mir fällt kein gutes deutsches Wort ein, ehrlicherweise, aber kein Buy-in vom Team bekommen. Also wenn du etwas hast, wo Menschen dann so hinterrücks, ne? Also nicht in Terminen öffentlich und so weiter darüber reden und sagen, naja, ist halt wieder so ein Marketing-Blabla, ne? Ohne jetzt Marketing schlecht reden zu wollen. Dann hast du keinen Buy-in. Und das funktioniert dann eher gut, und da kommen wir gleich bei den Gemeinsamkeiten oder wie man es machen kann, eher hin, wenn ich darüber nachdenke, das Team einfach mit zu integrieren in die Entwicklung. Also nicht nur im Spruch, darum geht es mir ja gar nicht, ne? Es geht mir um das mentale Modell, sondern zum Beispiel auch, dass wir gemeinsam darüber sprechen, wer sind eigentlich unsere Kunden? Wer sind diese Menschen, die von einer Person repräsentiert werden sollen? Und dann habe ich zumindest schon mal das Team abgeholt und dass wir dann auch so ein Akzeptieren von dieser Vision als Orientierungspunkt haben, dass ich dann als zweites noch die anderen Führungskreise, die ich habe, die ganzen Führungskräfte in der Organisation, meine Stakeholder, die meistens ja alle sehr wichtig sind, auch noch viel Einfluss auf mein Projekt oder mein Produkt daherkommen, die muss ich halt auch abholen. Und wenn die alle unterschiedliche Vorstellungen von Visionen haben, ne, gerade auch so ein Führungskreis, kriege ich schnell Kommunikationsprobleme. Ich habe im Team gearbeitet, da wurde dann gesagt, ja, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Aber ich glaube, da ist halt ein realistisches Konzept hinter, dass wir gut zur Ausrichtung von Arbeit nutzen können. Nur wenn mein Führungskreis dann das Konzept von Vision lächerlich macht, um es bewusst so zu sagen, dann hilft mir das wieder nicht, weil die Leute dann da so eine gewisse Scheu haben.
Ja, und ich glaube, bin ich auch bei dir und ich habe Ähnliches erlebt. Und ich glaube, ein guter Punkt, den hattest du eben schon erwähnt, der ist halt einfach, sie muss halt helfen, die Produktvision, dass auch wirklich Entscheidungen getroffen werden können, ne, in Bezug auf diese Produktvision. Und wenn das nichts passiert, dann ist sie vielleicht viel zu abstrakt und nicht konkret genug. Und das ist etwas, was ich in meinem Alltag häufig als Herausforderung sehe, dass wenn ich über Produktvision spreche oder mit Teams Produktvision erarbeite, dass die das Gefühl haben, die ist aber viel zu konkret, diese Produktvision. Ich glaube, es braucht aber ein gewisses Maß an Klarheit oder an Konkretem, damit ich halt überhaupt in der Lage bin, Entscheidungen treffen zu können. Ne? Weil sonst ist es zu, wie sagt man im Englischen, zu fluffy. Ne? Also dass es zu unspezifisch in irgendeiner Art und Weise ist.
Ja, wir müssen am Ende dafür sorgen, dass eine Produktvision zum Alltag von den Teammitgliedern passt. Also es muss ihnen halt helfen. Ne? In der Art und Weise, wie sie arbeiten, an was sie arbeiten und so weiter. Wenn ich sie jetzt einfach nur formuliere, habe ich noch nichts erreicht.
Ja, aber dann lass uns direkt zu diesem Punkt kommen. Ne? Also wie schaffe ich es denn jetzt oder was wären Ideen, dass so eine Vision tatsächlich sich als gemeinsames mentales Modell besser etablieren kann, als wir das in vielen Organisationen beobachten?
Am Ende läuft es darauf hinaus, dass man beim Entwickeln einer Produktvision eher in die Co-Kreation mit dem Team gehen sollte, also diese Co-Creation. Das funktioniert nach meiner Erfahrung nach besser, wenn man das Team mit ins Boot holen will, dass sie dann hinterher auch sagen können, ja, wir tragen diese Vision mit. Das heißt, wir verkünden sie nicht, sondern wir entwickeln sie gemeinsam. Und dieses gemeinsame Entwickeln funktioniert nach meiner Erfahrung nach besonders gut, indem wir zum Beispiel in einem Workshop, einem Online-Termin, wie auch immer, einmal sammeln, wer sind eigentlich die Leute, für die wir was machen? Also ganz bewusst, wer sind unsere KundInnen? Zettel schreiben, an die Wand schreiben, auf dem Whiteboard, virtuell oder nicht, irgendwie sammeln und dann auch darüber diskutieren, okay, was sind die Gemeinsamkeiten von denen? Wer gehört dazu? Wer gehört auch nicht dazu? Dann zu sagen, wofür ist unser Produkt eigentlich gut? Zettel sammeln, miteinander sprechen und so weiter. Ne? Dann kann ich auch sagen, was ist unser Korridor, in dem wir uns bewegen? Ne? Sagen wir, wir machen auch Services, Dienstleistungen mit Einsatz von anderen Menschen. Also zum Beispiel Beratung oder Ähnliches. Oder machen wir alles automatisiert? Auch darüber kann man reden. Aber dieser ganze Prozess der Co-Kreation ist nichts anderes als, wir nehmen uns eine Struktur, arbeiten diese ab, aber durch Kommunikation. Das kann jetzt so ein Positioning Statement von Geoffrey Moore aus Crossing the Chasm sein. Für die und die Menschen, die das und das Problem haben, ist unser Produkt mit dem Namen so und so, ein Produkt vom Typ so und so, das folgendes Problem in folgender Art und Weise löst. Im Gegensatz zu der Konkurrenz oder der Alternative machen wir das so oder so. Ich bin nicht der Riesenfan von diesem Spruch, wenn er 1:1 in das Product Vision Statement überführt wird, aber ich bin ein Riesenfan von diesem Spruch, wenn es darum geht, mit einem Team gemeinsam und gerne auch direkt mit den Stakeholdern, die man drumherum hat, noch dazu genommen, einmal drüber spricht und versucht, es auszufüllen, weil man die verschiedenen Aspekte, die für ein Produkt relevant sind, dabei beleuchtet. Also, ne, für wen, welches Problem, in welcher Art und Weise wollen wir es angehen? Ne, wir sind eine App, wir sind ein Online-Shop, keine Ahnung, so ein bisschen Korridor gibt man halt mit. Also etwas. Und diese Kommunikation als Workshop, meistens 1-2 Tage Workshop oder eben kleingestückelter im Laufe von mehreren Wochen, kann dazu führen, und meine Beobachtung ist bisher immer so, ich bin nur Wissenschaftler, deswegen bin ich so ein bisschen unkonkret manchmal, dass wir halt gemeinsames Verständnis haben. Was ich auch mache, ist dann nach 3 oder nach 6 Monaten, nachdem man das ursprünglich mal entwickelt hat, das Statement nochmal an die Wand zu werfen, alle bedeutungsschwangeren Begriffe zu unterstreichen und in der Gruppe nochmal zu diskutieren, was heißt das eigentlich? Einfach um nochmal zu schauen und nochmal dafür zu sorgen, dass man sich synchronisiert.
Also ich bin da auch ein großer Freund von und wir wissen ja auch, wenn wir da in einem sehr dynamischen Umfeld unterwegs sind, es verändern sich vielleicht Konkurrenzprodukte, Märkte, was auch immer, die Erwartungshaltung unserer Kunden, sehr dynamisch. dass es immer hilfreich ist, du meintest das gerade mit Kommunikation, sehr unterschiedliche Menschen in einen Austausch zu bringen und zu gucken, wie man die verschiedensten Perspektiven beleuchtet, weil das erhöht einfach die Chance, dass man ein besseres Ergebnis erzielt, als wenn man es alleine macht oder nur mit Leuten, die in die gleiche Richtung denken. Was ich an dem Erarbeiten der Produktvision dann ganz oft spannend finde, ist, die richtige Zahl der Menschen zu finden. Weil das, was du gerade beschrieben hast, kann ja auch dazu führen, dass ich eine relativ viele Stakeholder aus ganz unterschiedlichen Bereichen mit dazu nehme. Und wenn dann aber schon sehr, sehr unterschiedliche Vorstellungen existieren, warum wir das Produkt und vielleicht auch sogar für wen und wie bauen, dann kann das eine sehr anstrengende Diskussion sein. Ne? Also ich glaube, dass der schmale Grat zwischen ich beteilige möglichst viele, um unterschiedliche Perspektiven zu haben und zu, da sind sehr, sehr viele dabei und jetzt wird es schwierig, sich auf was Konkretes zu einigen, ist zumindest in meiner Welt immer relativ schmal. Ne?
Ich habe schon Workshops begleitet bei Unternehmen, die mich eingekauft haben. Da haben wir mit 30, 40, 50 Leuten an der Produktvision gearbeitet. Und dann ist das ein ganztägiger Workshop. Und der funktioniert aber dann ein bisschen anders. Der funktioniert nämlich dann so, dass ich viel Information erstmal teile. Was wissen wir schon über unsere Nutzerinnen und Nutzer? Was wissen wir schon vom Wettbewerb und so weiter? Meistens gibt es die Produkte schon längst, für die die Vision ausgearbeitet wird. Und es geht nur noch darum, dass man ein gemeinsames Verständnis entwickelt. Und dann habe ich immer kleinere Gruppen, also mit dieser Größe bin ich in einer Großgruppenmoderation. Und die funktioniert erfahrungsgemäß anders als bei einer normal großen Gruppe von vielleicht maximal 10, 12, 15 Leuten. Ich muss die Menschenmasse in kleinere Gruppen einteilen und lasse die arbeiten, tausche die Mitglieder der Gruppen immer und immer wieder im Laufe eines Tages untereinander aus, sodass nicht ein Gruppe A hat alles gemacht und Gruppe B hat nichts gemacht oder das Ergebnis in Gruppe A hat gewonnen. Darum geht es nämlich nicht. Sondern wir tauschen sie ständig und ständig aus. Und es entstehen dadurch mehrere Vision Statements, sozusagen Proto-Statements. Und dann sage ich, lasst uns die nehmen als Vorlage, weil die repräsentieren schon unser gemeinsames Verständnis. Aber den einen Spruch, den wir als Erinnerungsanker immer wieder zitieren wollen, der kann dann von einer viel kleineren Gruppe auch nach diesem Workshop entwickelt werden. Das können dann irgendwie auch mal 3 oder 4 oder 5 Leute sein, je nach Kontext. Im schlimmsten Fall macht das auch ein Product Owner oder Product Ownerin oder Product Leads nur für sich. Ich glaube, dass hier aber ganz oft schon ganz viel Wissen vereint ist. Und jetzt machen wir nur noch einen netten Spruch daraus, bauen vielleicht aber auch eine Narrative oder ein bisschen Storytelling ein, damit das emotional greifender wirkt. Das funktioniert eben nicht, wenn ich 30, 40, 50, 60 Leute in einen Raum sperre und die machen das gemeinsam, sondern da funktioniert vor allem das Synchronisieren des gemeinsamen mentalen Modells.
Ja, das Spannende ist, wenn es größer wird, wie du erzählt hast gerade und wo ich auch weiß, dass das gerade auch einer deiner Stärken ist, so größere Gruppen in so eine Richtung zu moderieren. Das ist natürlich auch für eine Entscheidung, wenn zum Beispiel Gruppe A sagt, wir würden gerne diese Zielgruppe mit dieser Herausforderung adressieren, mit unserer Produktvision. Und Gruppe B sieht aber eigentlich eine andere Zielgruppe oder Teilzielgruppe mit einem anderen Problem. Dass ich natürlich auch in der Lage bin, durch das, was du Storytelling meinst, vielleicht auch explizit in der Vision zu formulieren, was halt nicht Teil unserer Vision ist, weil wir uns für das eine entschieden haben und nicht für das andere. Auch das finde ich spannend und das funktioniert natürlich häufig besser, da ein gemeinsames mentales Modell wirklich zu entwickeln, wenn ich da Alternativen habe und explizit Entscheidungen in solchen Workshops oder Erarbeitungen, Tagesworkshops von solchen Produktvisionen zu kommen. Gut, jetzt ist der Punkt aber, dass wir gesagt haben, wir wollen ja auch diese Vision eigentlich oder ich formuliere es nochmal anders. Eigentlich sollte unser Ziel sein als Product Owner, und das ist auch aus meiner Sicht unsere Aufgabe, dass sich diese Vision im Team verankert. Also, dass alle dieses gemeinsame mentale Modell irgendwie haben, weil es ihnen hilft, in die gleiche Richtung irgendwie zu arbeiten. Und da haben wir sehr wahrscheinlich auch als Product Owner und Product Ownerinnen eine aktive Rolle. Und da gibt es so ein paar Dinge, die wir, glaube ich, tun können. Wollen wir da mal einsteigen?
Sehr, sehr gerne. Weil ich glaube, das Wichtigste, was wir eigentlich machen können als Product Owner oder Product Ownerin, ist dafür zu sorgen, dass diese Produktvision oder vor allem das Statement immer und immer wieder an bestimmten Stellen auftaucht. Was meine ich damit? Ich bin ein Riesenfan davon, wenn man im Review beispielsweise anfängt als ich jetzt als Product Owner würde mich am Anfang vorne hinstellen oder ne, im Online-Meeting irgendwie auf Fokus setzen und sagen, wir sind dafür da, dass hier jetzt die Produktvision einfügen, also das Vision Statement, und kann dann darüber hinaus überleiten. Also denk dran, wir sind dafür da, damit unsere Kunden den perfekten Handwerker zur Erfüllung ihrer Träume finden. Damit wir das erreichen, ist unser nächstes Produktziel das und das. Deswegen haben wir in diesem Sprint folgendes Sprintziel verfolgt. Was genau wir gemacht haben, stellt euch jetzt das Team vor. Und dann kann das Developer-Team oder der Rest des Produktteams vorstellen, welche Sachen man wirklich gemacht hat, ganz konkret. Aber ich habe es vorher in einen strategischen Rahmen eingebettet, habe die Produktvision als Statement in Erinnerung gerufen. Im Idealfall mache ich das halt wirklich jedes Mal, auch wenn die Leute das dann irgendwann mitbeten. Das ist das Beste, was dir passieren kann. Wenn die dir das schon wirklich Wort für Wort nacherzählen, also mitreden können, dann haben sie diesen Spruch verinnerlicht. Das kannst du aber nicht nur bei den Retros machen, das kannst du auch beim Planning machen. Vor allem dann, wenn Retros und Plannings, Reviews und Plannings an zwei Tagen stattfinden. Weil du vielleicht sagst, okay, heute machen wir jetzt noch ein Review, danach die Retro und morgen früh machen wir das Planning. Auch beim Planning kannst du sagen, das ist nochmal unser Vision Statement, da wollen wir eigentlich insgesamt hin. Wir sollten im nächsten Sprint irgendwie an dieser Art von Ziel oder Sprintziel arbeiten. Und dann kann man über das Sprintziel diskutieren und was reinkommt und so weiter und so fort. Jetzt habe ich eben schon fälschlicherweise Retro statt Review gesagt, weil mir das immer wieder passiert. Aber auch in der Retro, nur da mache ich es erfahrungsgemäß nicht jedes Mal. Auch bei einer Retro können wir und sollten wir ab und zu nochmal ganz kritisch die Frage stellen, ob wir als Team wirklich ausgerichtet sind auf die gleiche Produktvision. Ob wir wirklich noch für die gleichen Menschen die gleichen Probleme lösen wollen. Oder wo wir auch vielleicht merken, das ist unsere Vision, da wollen wir hin. Was hält uns eigentlich innerhalb des Teams oder vielleicht auch Team versus Organisationsumwelt, also die Unternehmen drumherum, was hält uns vielleicht etwas dabei zurück, damit wir noch besser uns auf diese Vision ausrichten können? Und dann habe ich das in sehr klassischen Ritualen thematisiert, nämlich mit dem Review, dem Planning und den Retros, weil ich immer wieder dann auch sagen kann, okay, ich rufe es durch meine Arbeit in Erinnerung und wir diskutieren darüber.
Ja, finde ich spannend und ich würde da als Ergänzung auch das Product Backlog Refinement oder die Tätigkeit auch mit reinnehmen, weil wir können natürlich auch einen Realitätscheck machen. Hatte ich in meiner Product Backlog Management Masterclass auch oft dieses Thema. Ob das, was eigentlich an Wünschen bezogen auf die Produktweiterentwicklung, an Anforderungen von uns erwartet wird, als Product Owner ins Backlog zu packen, ob das überhaupt mit der Vision übereinstimmt. Und es könnte ja sogar sein, dass wir zwar eine schöne Vision haben, das war so der Punkt, wo du sagst, naja, aber das spiegelt gar nicht die Realität des Teams vielleicht wider, im Verhältnis zu den Anforderungen auf der Anforderungsebene. Und jetzt können zwei Sachen passieren. Entweder ich hinterfrage, ob diese Anforderungen von uns überhaupt bearbeitet werden sollten, weil sie gar nicht zur Produktvision passen. Oder ich stelle halt vielleicht sogar fest, dass wir nochmal an unsere Produktvision ran müssen und die reflektieren, weil die Realität uns in eine ganz andere Richtung vielleicht entwickelt.
Was mir noch ergänzend einfällt, jetzt hattest du ja gerade über Backlog Refinement gesprochen. Wir haben immer wieder auch andere Situationen, an denen wir arbeiten. Refinement ist eine Tätigkeit, kein Ritual, aber es trotzdem ist ja als Ritual noch wieder und da finde ich es auch gut, das zu reflektieren. Aber manchmal nehmen wir uns diese Zeit hier eben auch für uns als Team, zum Beispiel als Ergebnis aus der Retro heraus, dass wir sagen, wir müssen nochmal irgendwie ein Team-Canvas für uns ausfüllen, indem wir klarstellen, wer sind wir, was sind wir, wie wollen wir auch arbeiten und so weiter. Auch bei so etwas würde ich eine Produktvision immer als gemeinsames Ziel nochmal aufführen und auch gerne in diesem Prozess nochmal reflektieren und verarbeiten. Ich bin mal gefragt worden, wie oft sollte sich denn eine Produktvision ändern? Und ich weiß, ich bin damit kontrovers, aber ich glaube, eine Produktvision ändert sich dauernd. Das Product Vision Statement und der Kern der Produktvision, die sollten sich nur sehr selten ändern, weil das eine strategische Umorientierung gleichkommt. Aber dass wir unser Wissen über die Menschen, die unser Produkt nutzen, schärfen, passiert eigentlich im Idealfall jeden Sprint, weil wir merken, das, was wir gebaut haben, was macht das mit den Menschen da draußen? Also etwas. Das heißt, wir sind da sowieso im ständigen Austausch in der gesamten Kommunikation und lernen auch immer weiter. Das Statement bleibt das gleiche, nur unser Verständnis hat sich hoffentlich von Sprint zu Sprint verbessert. wenn ich jetzt sowas wie ein Vision Board beispielsweise habe, ist ja auch, ich habe am Anfang gesagt, es gibt verschiedene Techniken, verschiedene Arten, was man unter Produktvision verstehen kann. Wenn ich so ein Product Vision Board habe und das im Büro oder digital sichtbar mache, was ich immer begrüße und immer gutheiße, dann muss das eigentlich auch ständig aktualisiert werden, um diese Kommunikation, die ich vorher hatte, ne, jetzt aus dem Backlog Refinement vielleicht resultiert oder aus dem Planning resultiert. Wenn ich merke, wir haben eine Entscheidung getroffen, um es klarer zu sein, wir haben es nochmal synchronisiert, dann muss ich so etwas auch immer wieder anpassen. Und dann sehen wir auch, wie sich im Laufe der Zeit eine Vision immer klarer ausgestaltet, immer mehr schärft und uns dann hoffentlich dabei auch hilft, wie wir Sachen anders entscheiden. Was man übrigens dann auch wieder gut, auch in der Retro, gerade dann, wenn man nochmal eine größere Retro im Sinne einer größeren Zeitscheibe, die man sich anschaut, macht, da nochmal thematisieren kann. Im letzten Vierteljahr, im letzten halben Jahr, wenn man mal so etwas Revue passieren lässt.
Ja, also ich glaube auch, dass es zwei Faktoren gibt, die da sehr entscheidend sind, wie oft sich so eine Produktvision verändern könnte. Natürlich durch neue Erfahrungen, aber die entstehen, glaube ich, vor allen Dingen aus der einen Dimension, wie innovativ ist tatsächlich mein Produkt, was ich da habe und was ich da baue. Und das andere, wie dynamisch ist tatsächlich der Markt, in dem ich oder Marktumfeld, in dem ich unterwegs bin. Ne? Und beides zusammen, wenn ich bei beiden sehr dynamische Veränderungen habe, technologisch und von dem, dass ich hier eigentlich ein neues Produkt an den Markt bringe und der Markt selber ist dynamisch, dann kann das durchaus sehr regelmäßig passieren. Ich bin nur ein Freund davon, das hast du aber ja auch so gesagt, dass wir natürlich versuchen sollten, über Zeit diese Produktvision und dieses mentale Modell möglichst stabil zu bekommen, weil wenn sich das dauernd elementar ändert, ich natürlich den Orientierungspunkt, den wir eben angesprochen haben, nicht so wirklich habe.
Aber genau das meine ich, ne? Es geht mir nicht darum, sie elementar immer zu aktualisieren, sondern die Nuancen weiter zu schärfen, einfach durch die Arbeit, die wir gemeinsam machen. Und das ist für mich wichtig, weil das Elementare ist immer das Gleiche. Aber die Vision wird ja am Ende in das Operative überführt. Wir überführen sie in alltägliche Entscheidungen. Und je mehr wir dann auch für die alltäglichen Entscheidungen als Teil des mentalen Modells Sachen gelernt haben, müssen wir uns dessen bewusst sein und auch das synchronisieren. Aber ja, der Kern sollte sehr langfristig sehr gleich bleiben. Aber die Nuancen, die ändern sich ständig.
Ja. So, jetzt waren wir ja bei Methoden, Formaten, wie ich als Product Owner in so eine Produktvision im Team weiter verankern kann. Was hast du da noch?
Es gibt noch ein paar Sachen, die nach meiner Erfahrung nach ziemlich helfen können. Wenn ich jetzt auch in Kontexten unterwegs bin, die nicht 100% agil sind, also auch mit meinen StakeholderInnen beispielsweise nicht klassisch agil irgendwie zusammenarbeite, dann gibt es doch immer auch so etwas wie ein Jofix beispielsweise. Und auch in Jofix kann ich eine Vision nochmal erinnern. Ich kann aber auch beispielsweise einsetzen, dass wenn ich so etwas wie ein Product Advisory Board habe, also ein Ort und ein Gremium, wo ganz viele Menschen zusammenkommen, die mir helfen, die besten Produktentscheidungen zu treffen, dass ich auch dann da noch einmal über die Vision artikuliere, spreche, nachdenke, diskutiere und so weiter. Das ist so vielleicht nochmal als Ergänzung zu dem, was wir eben schon innerhalb der Organisation haben. Dazu haben wir aber auch ganz oft die Situation, dass, wenn wir jetzt mal über Jahre denken und eine Vision, ne, wir haben eben im Kern gesprochen, soll ja auch über Jahre eigentlich im Kern bestehen. Was machen wir denn mit neuen Leuten, die dann zum Team reinkommen? Weil erfahrungsgemäß, du hast irgendwann eh neue Leute, die dazukommen, die müssen Onboarding machen, die werden dann über ganz viele Inhalte von der Organisation gebrieft, ganz viele Informationen eingeimpft und so weiter. Wir sollten genau dafür auch nochmal die Vision teilen. Das heißt, die sollten die ganze Story, die ganze Geschichte um die Entwicklung, die vielleicht dahinter steckt, um die Leidensgeschichten von Menschen da draußen und so weiter, das sollten die alle im Onboarding mitbekommen. Und nach meiner Erfahrung ist das ein guter Moment, das als Product Owner gar nicht selber zu tun, sondern andere Menschen aus dem Produktteam diese Vision, die man ja hoffentlich teilt, und auch mal selber wieder zu verbalisieren gegenüber jemandem, der oder die neu ist. Und das macht man am besten als Team, lässt jemand aus dem Team oder das Team insgesamt reden. Und man kann als Product Owner an der einen Stelle ja nochmal Sachen ergänzen, aber die anderen werden genauso Sachen ergänzen. Und ich glaube, das ist immer ein schöner Grund, am Anfang darüber zu sprechen, warum bist du jetzt eigentlich auch hier? Warum ist es wertvoll, dass du deine Lebenszeit hier mit im Team einsetzt, damit wir gut nach draußen gehen können?
Ich glaube generell, das Thema irgendjemand aus dem Team kommuniziert unsere Produktvision an jemand außerhalb des Teams oder sogar außerhalb der Organisation, dass das ein ganz guter Punkt ist, zu reflektieren, haben wir hier ein gemeinsames Verständnis und vielleicht auch eine gemeinsame Akzeptanz, dass diese Produktvision für uns auch tatsächlich das ist, was wir verfolgen wollen.
Jetzt habe ich aber das Onboarding angesprochen. Ich glaube, wir hatten eben auch schon das Thema Marketing, ne? Aber wir können halt auch ganz gut Sachen nehmen für die Außenkommunikation. Ein Punkt, der mir da auch noch einfällt, weil wir hatten schon über das Thema Marketing gesprochen und so weiter. Lass uns mal Richtung Außenkommunikation gehen. Weil ich stand vor Jahren mal auf einer Messe, auf einem Stand, als Produktverantwortlicher für das Produkt, das wir da vermarkten wollten. Und natürlich spreche ich dann auch mit potenziellen KundInnen, mit gerade auch im B2B2C-Umfeld war das, halt mit anderen Unternehmen, die unser Produkt einkaufen wollen, für deren Nutzerinnen und Nutzer. Dann kann ich halt auch da schauen, was nutze ich an Narrativen, was nutze ich an Sprachbildern zur Kommunikation nach außen, was verfängt bei denen auch vielleicht besonders gut, was ist vielleicht auch daher ein guter Teil meines Vision Statements als Beispiel. Ne, also wenn ich jetzt sage, perfekter Handwerker zur Erfüllung von Träumen, damit man einfach in dem Zuhause leben kann, das man verdient hat oder ähnliches, dann ist das ein bisschen emotionaler und kann auch greifen. Und wenn ich merke, dass ich als Produktverantwortlicher dieses Statement nutzen kann und es was auch was mit mir macht, wo ich mit Leidenschaft, mit Positivität auf einmal anfange zu sprechen, dann wird das auch bei anderen positiv ankommen. Meistens. Nicht immer, aber so meine Vermutung. Ja, also ich kann also auch vieles von dem, was wir haben, für die Außenkommunikation nutzen. Und es ist auch wertvoll, wenn man das nicht unbedingt selber macht, aber mit Leuten aus dem Marketing zusammenzuarbeiten, damit die auch wieder vieles von der eigenen Vision nutzen können, um das in die Außenkommunikation zu integrieren. Natürlich darf ein Werbespruch auch schon mal ein bisschen davon abweichen, aber sobald du zum Beispiel Vertriebler hast, die mit Menschen kommunizieren, die das Produkt kaufen könnten, gerade im B2B-Umfeld, ist das total hilfreich, weil dann können die nämlich auch gut damit reden, wo geht das Produkt vielleicht auch in den nächsten 5 Jahren hin.
Sehr schön. Das waren jetzt eine ganze Reihe von Ideen, wie man vielleicht die Produktvision im eigenen Team verankern kann und wie man auch mehr zu einem gemeinsamen Verständnis einer Produktvision kommen kann, die uns auch im Rahmen unserer Produktentwicklung irgendwie hilft. Du kennst das, dass wir immer zum Abschluss auch tatsächlich noch so 1, 2, 3 kleine, ganz praktische Tipps gerne mitgeben. Was würdest du denn bezogen auf das Thema dieser Folge tatsächlich noch unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben wollen?
2 Tipps möchte ich mitgeben. Der erste Tipp ist auch gleichzeitig eine Einladung zur Reflexion bzw. Austausch über Erfahrungen. Das geht in verschiedene Art und Weise. Wenn ihr in einem kleinen Unternehmen seid, sucht euch gerne irgendwelche Communities. Und das kann auch gerne bei einem unserer Blogposts oder LinkedIn-Beiträge unten in den Kommentaren sein. Oder auch ihr startet einfach selber einen Post zum Thema Produktvision und Austausch, wie das gut funktioniert oder wie das auch vielleicht nicht gut funktioniert. Ich glaube, in großen Organisationen ist es immer ein bisschen einfacher, wenn denn das Konzept der Produktvision verstanden ist, dass man mit gleichartigen Rollen, Verantwortung und Menschen einfach in Austausch geht in der Form von, zeig mir mal deine Produktvision. Und wie verankerst du die eigentlich im Team? Und man kann auch und das ist nicht überraschend, man kommt auch auf Leute zusammen und alle machen es nicht gut, aber alle wissen, dass sie es nicht gut machen. In dem Moment, wo man aber zusammenkommt und drüber spricht, kann man auch drüber Klarheit gewinnen, was müssten wir eigentlich machen? Und ganz oft wissen die Leute schon längst, was sie machen müssen. Es gibt nur gute, triftige Gründe, warum man es nicht macht. Nur manchmal sind die Gründe auch so ein bisschen vorgeschoben. Den 2. Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, wir hatten eben das mit der Großgruppe schon, man kann das mentale Modell gemeinsam entwickeln, den Spruch würde ich aber eher einsam entwickeln. Bedeutet, wenn ich ein großes Team habe und viele Stakeholder, ich forciere eine Kommunikation zu den Aspekten der Produktvision, aber welcher Spruch das hinter genau ist, dafür sorge ich mit einem sehr, sehr kleinen Team, im schlimmsten Fall sogar alleine, als Produktverantwortlicher, weil diesen Spruch, ich muss den halt am meisten und häufigsten sagen. Im Normalfall. Ne? Also ich kenne bisher keinen Fall, wo es anders ist, aber eigentlich bei jedem Planning, bei jeder Retro, bei jedem Review, wo das Thema zur Sprache kommt, kommt es meistens durch mich zur Sprache. Das heißt, es sollte ein Spruch sein, den ich gut finde, der was mit mir macht. Und wenn er das nicht macht, gehe ich nochmal in die Bütt mit mir selbst oder hole mir nochmal Impulse. Da gehen heute auch natürlich LLMs wie Gemini oder ChatGPT ganz gut, um so ein bisschen Sprachalternativen und so weiter zu finden. Aber wichtig ist trotzdem, am Ende stehen wir vor einem anderen Menschen und erzählen von dieser Vision. Am Ende erzählen wir und berichten das Product Vision Statement. Es muss zu uns passen, es muss mit uns machen, es muss auch uns begeistern.
Also, macht die Produktvision zu eurer Produktvision? Und wie so häufig in diesem Podcast scheint das Thema Kommunikation einer der wichtigsten Themen zu sein, die man so als Product Owner tatsächlich beherzigen sollte. Ich danke dir, Dominik, für das Teilen dieser Insights.
Ja, ich hoffe, dass da das eine oder andere dabei ist. Und ich glaube, wenn ihr noch etwas zu ergänzen habt da draußen und wir alle wissen, dass wir alle nicht alles wissen, dann lasst es uns auch gerne wissen. Schreibt es gerne an den Blogpost von dieser Folge oder auch zu einem der LinkedIn-Posts, die wir dazu absetzen. Und lasst uns gerne ein bisschen austauschen und voneinander lernen. Ich glaube, das ist für uns alle nur hilfreich.
Wir hoffen, die Episode hat mal wieder ein spannendes Thema und einige Insights für dich gebracht und ein paar Impulse. Welches Thema fehlt dir noch? Welches Thema sollen wir hier mal besprechen? Oder welchen Gast möchtest du uns gerne mal vorschlagen? Schreibt uns einfach an auf den Social-Media-Kanälen, insbesondere bei LinkedIn oder per Mail unter feedback@produktwerker.de. Wünscht euch ein Thema? Schreibt uns, was für Gäste ihr hier mal hören möchtet. Vermittelt uns auch gerne den Kontakt dahin. Wir freuen uns, Themen zu liefern, die euch weiterhelfen.